Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit. Und zwar heute mit mir am Mikrofon, Hilde Regenieter, und mit einem jungen Paar, mit Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen. Die haben beide ein Auslandssemester als Erasmus-Studenten hinter sich. Allerdings waren sie nicht zusammen an einem Ort, sondern sie haben sich sozusagen aufgesplittet. Dana hat ein halbes Jahr in Madrid verbracht, Konstantin war in der gleichen Zeit in Lissabon. Und natürlich haben sie sich immer wieder gegenseitig besucht und damit sozusagen doppelt profitiert von ihren Erasmus-Erfahrungen. Erasmus-Erfahrungen, ein Semester im europäischen Ausland, so haben wir unsere Sternzeit heute auch genannt. Ich freue mich sehr, dass ihr ins Studio gekommen seid. Herzlich willkommen Dana, herzlich willkommen Konstantin.
Hallo. Hallo.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Regenieter, habe ich schon gesagt, und ich sage jetzt nochmal herzlich willkommen. Unsere Gäste heute, Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann. Und in Zeiten, in denen es in Europa, in der Europäischen Union schwer kriselt, haben sie beide ein Auslandssemester mit dem europäischen Austauschprogramm Erasmus absolviert. Darüber sprechen wir heute. Und bevor wir gleich so richtig loslegen, stellen sich die beiden jetzt kurz selbst vor in unserem Sternzeit-Steckbrief hier im Domradio. Wir fangen an mit der Frage, wie alt seid ihr?
Ich bin 25 Jahre alt.
Und ich 27.
Was macht ihr gerade in Sachen Job und Karriere?
Ich studiere derzeit an der Technischen Universität in Dortmund im Master Logistik und arbeite als Werkstudent im Domforum in Köln.
Genau, und ich studiere Master Kunstgeschichte an der Uni Köln und arbeite noch in der Kunsthalle in Düsseldorf als Kunstvermittlerin. Genau, und noch an der Uni Köln.
Und wo wollt ihr in Sachen Job mal hin? Was wollt ihr werden?
Ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit bei mir, so ein knappes Jahr. Grob könnte ich sagen, ja, Produktionslogistik in irgendeinem Industrieunternehmen.
Ja, und ich würde am liebsten ins Museum, also irgendwie ja im Museumsbereich irgendwas machen, genau.
Was sind eure Hobbys?
Ich spiele Fußball, bin sehr sportinteressiert, auch Wintersport, reise gerne, höre gerne Musik und koche gerne.
Ja, ich gehe natürlich gerne ins Museum, was natürlich auch so sein sollte, wenn man das studiert. Und gehe ins Fitnessstudio, ja, und ansonsten gerne irgendwie was mit Freunden machen oder auch zusammen kochen, ja, sowas.
Euer Lieblingsland in Europa?
Spanien.
Ja, würde ich mich anschließen.
Du sagst nicht Portugal, interessant, darüber werden wir zu reden haben.
Ja.
Das Erasmus-Programm finde ich
mega gut, also ein super Angebot für internationale Studenten, um andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, um mit anderen internationalen Studenten in Kontakt zu kommen, um vielleicht auch Kontakte für die Zukunft zu knüpfen.
Ja, das auf jeden Fall. Also Kontakte für die Zukunft und ja, einfach eine gute Chance und auch ein sehr gutes Angebot. Ja.
Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann waren das, mittlerweile Ex-Erasmus-Studenten und heute unsere Gäste in der Sternzeit. Über ihre Auslandsaufenthalte in Lissabon bzw. in Madrid sprechen wir heute, und so richtig loslegen tun wir gleich. Euro-Krise, Europa-Krise, Europa in der Krise, das klingt meist nicht so toll, was wir im Moment über Europa zu hören kriegen. Und über die vielen Negativschlagzeilen, da drohen wir dann vielleicht manchmal so ein bisschen zu vergessen, dass die Europäische Union unterm Strich bis heute wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Und ganz besonders erfolgreich ist das Hochschulaustauschprogramm Erasmus. Hier bei mir im Studio sind zwei, die gerade so ein Erasmus-Stipendium hinter sich haben, Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen. Fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an. Warum wolltet ihr überhaupt raus und im Ausland studieren?
Also ich wollte vor allen Dingen nochmal mein Spanisch ein bisschen verbessern, weil ich nach dem Abi schon mal auf Gran Canaria auf Gran Canaria war als Au-pair 3 Monate. Und genau, man vernachlässigt das natürlich dann so ein bisschen in der Uni. Also ich habe es zwar auch im Bachelor im Studium gemacht und so, aber wenn man nicht vor Ort ist und das nicht spricht, dann ja, verlernt man das ja schon so ein bisschen, deswegen wollte ich halt primär erstmal noch so ein bisschen die Sprache verbessern, genau, also Englisch und Spanisch.
Wie war das bei dir, Konstantin?
Bei mir auch mit Grund klar die Sprache, um das Englisch wieder ein bisschen aufzufrischen, weil das Abi ja schon relativ lange her ist und während des Studiums eigentlich, oder ich komplett auf Deutsch studiert habe, deswegen wollte ich meine Sprachkenntnisse da so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und aber auch, weil ich einfach Lust hatte, so ein halbes Jahr in einer ausländischen Stadt zu verbringen, auf dieses ganze Erasmus-Leben hatte ich Lust. Und das waren so in erster Linie die Gründe.
Wir leben ja in globalisierten Zeiten, also ihr hättet theoretisch auch nach Kanada, Australien oder Japan oder für Spanisch nach Mexiko oder Argentinien gehen können. Warum habt ihr euch für europäische Länder entschieden?
Also einmal spielt ja auch Geld eine Rolle. Also das, weil durch das Erasmus-Programm wird man ja zumindest so ein bisschen finanziell gefördert. Also letztendlich ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber zumindest, dass man so ein bisschen gefördert wird. Und ja, also ich weiß nicht, Spanien finde ich schon, also irgendwie habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, aus Europa rauszugehen. Also ich fand eigentlich so Spanien für mich eine ganz gute Wahl, weil es ja auch ganz viele interessante Städte in Spanien gibt. Und natürlich wollte ich nicht ganz so weit weg von Konstantin.
Also bei mir war das eigentlich, hätte das schon eine Rolle gespielt, oder ich habe mich auch im Voraus informiert für andere Programme. Wäre zum Beispiel auch gerne nach Kanada gegangen, aber da habe ich auch so ein bisschen die Fristen verschwitzt. Die waren halt deutlich früher als bei den Erasmus-Programmen. Und ja, deswegen hat sich das so ergeben. Und es ist leichter, in ein Erasmus-Programm reinzukommen als in ein Überseeprogramm, zum Beispiel in die Staaten oder nach Asien oder Kanada, weil da einfach viel mehr Studenten hinwollen und da braucht man erstmal einen richtig guten Notenschnitt und ja, die ganzen bürokratischen Voraussetzungen sind auch alle etwas aufwendiger.
Bürokratische Voraussetzungen ist ein ganz gutes Stichwort. War das jetzt, als ihr gedacht habt, ja okay, dann machen wir eben Erasmus, war das kompliziert, das alles so in die Wege zu leiten?
Bei mir war es eigentlich ziemlich leicht. Ich musste Motivationsschreiben verfassen. Dann, ja, was musste ich noch einreichen? Zeugnisse, meine ich, müsste ich noch einreichen. Ich musste einen Sprachtest machen, wobei der letztlich nicht wirklich entscheidend dafür war, dass ich jetzt genommen wurde oder nicht. Die wollten einfach einen Nachweis dafür haben, auf welchem Sprachniveau ich mich befinde. Und den Sprachtest muss man dann, also wie gesagt, vor dem Auslandsaufenthalt machen und dann nochmal nach dem Auslandsaufenthalt, damit die auch sehen, ja, inwieweit sich die Studenten sprachlich weiterentwickeln. Ich glaube, das hat auch einfach dann so statistische Gründe, warum die das machen. Ansonsten fand ich das eigentlich so in der Vorbereitung total easy. Also das war nicht wirklich aufwendig.
Genau, also bei mir auch. Ich musste natürlich auch eine Bewerbung abgeben, ne, also mit Motivationsschreiben. Wobei ich bei mir, beim Spanisch, musste ich schon einen Sprachnachweis bringen. Also ich habe ja im Bachelor auch Spanisch gemacht, deswegen hatte ich dieses B2-Stadium, sodass ich halt dann ohne Probleme auch dann angenommen wurde.
B2 ist einfach das,
genau, das zeigt, wie gut du bist. Genau, ne? Und also das war schon eine Voraussetzung, aber generell, also auch im Nachhinein, klar, in dem Moment denkt man immer, oh, jetzt muss ich so viele Formulare ausfüllen und irgendwas schreiben und so, aber letztendlich lohnt sich's halt und dann ist der Aufwand auch im Verhältnis nicht wirklich.
Ja, ist überschaubar.
Also, ja. Mhm. Ja.
Und irgendwann war es soweit, die Formalitäten waren erledigt und es war klar, jetzt geht's bald los. Wer als Erasmus-Student ins Ausland geht, der muss quasi erstmal wieder bei Null anfangen, der muss sich erstmal eine neue Bleibe suchen, sich an einer neuen Uni einschreiben, neue Leute kennenlernen. Kurz gesagt, alles ist so ein bisschen auf Anfang. Wie war das bei dir, Dana, als du nach Madrid gekommen bist? Wusstest du da schon, wo du unterkommen wirst?
Ja, weil ich nicht, also es gibt ja viele, die irgendwie nach Madrid fahren und sich dann erstmal in ein Hostel einquartieren und von da aus suchen. Das wollte ich aber nicht. Und dann habe ich von hier aus angefangen zu suchen. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich eben nichts finde und dann tatsächlich in Madrid erst suchen muss. Aber habe dann glücklicherweise auch dann von hier aus relativ schnell was gefunden. Also es gibt so ein paar Internetseiten, zum Beispiel madridfürdeutsche.de. Und ich habe dann auf so ein paar, also einmal auf dieser Seite und dann noch zwei spanischen Seiten eine Anzeige geschaltet, die auch kostenlos sind. Und habe dann auch relativ viele Anfragen bekommen. Also zum Teil natürlich auch irgendwie unseriöse Anfragen. Da waren die Wohnungen immer am Plaza del Sol und sahen immer total toll aus und waren total günstig, wo man sich dann denkt, ja okay, das kann nicht stimmen. Aber unter anderem halt auch eine Anzeige von einer spanischen Schauspielerin, die mich dann angeschrieben hat und gesagt hat, ja, dass sie, das machen ja mittlerweile viele Spanier, die sich dann einfach noch ein, zwei Leute in die Wohnung holen, damit sie einfach ihre Mieten zahlen können. Genau, und eben diese spanische Schauspielerin, also Maria, hat dann auch mich angeschrieben und gesagt, ja, sie hätte eben ein Zimmer frei. Dann habe ich ganz kurz mit ihr hin und her geschrieben, sie hat mir ein paar Fotos geschickt und das sah echt ganz gut aus. Ich hatte auch einen Balkon und dann habe ich dazu gesagt und dann bin ich da hingefahren.
Und dann am Ende da auch sogar geblieben,
weil genau, das eine gute Wahl. Genau, ich bin auch geblieben, ja, weil ich habe dann noch eine sehr nette Mitbewohnerin bekommen, also Anna aus Dänemark, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und dann hat es wirklich ganz gut geklappt. Also die Lage war auch gut, die Wohnung war wirklich vom Stand her oder vom Standard her im Vergleich zu diesen ganzen Erasmus-WGs wirklich super. Und der Balkon, die Lage, so, das hat alles dann ganz gut gepasst, ja.
Konstantin, du bist in Lissabon angekommen und du hattest noch keine Wohnung in petto.
Genau, ich habe mich die ersten Tage über Airbnb einquartiert und das war auch mit Option für länger, aber mir hat das nicht zugesagt, die Unterkunft. Das war, es war wahrscheinlich ähnlich wie bei Dana im Endeffekt. So eine ältere Dame, die da 3 Zimmer hatte und die dann an Austauschstudenten vermietet hat. Aber das war dann eher, habe ich mich da nicht so wirklich wohl gefühlt, weil ich mit der Frau kam ich nicht so gut klar. Da wäre, glaube ich, auch nicht so ein richtiges WG-Leben entstanden und deswegen wollte ich da raus. Habe dann vor Ort was gesucht und hatte dann im Endeffekt super Glück, als ich auf so einer Kneipentour mit so Erasmus-Staffs aus Lissabon ins Gespräch gekommen bin und die mich dann vermittelt haben. Und dann am Tag drauf hatte ich einen Besichtigungstermin und bin dann untergekommen in einer Wohnung mit noch 3 anderen Austauschstudenten. Ja.
Also einen Kulturschock erleiden ja jetzt wohl die wenigsten, wenn sie in ein anderes westeuropäisches Land gehen. Aber gab es trotzdem am Anfang irgendwas, was so richtig schwierig war, an das ihr euch erstmal so richtig gewöhnen musstet?
Die Geduld. Also in meinem Fall war es so, die Portugiesen sind einfach viel geduldiger und lassen sich bei allem extrem viel Zeit. Zum Beispiel, man geht einkaufen und an der Kasse, also man kann nicht mal eben einen Liter Milch einkaufen. In 10 Minuten, Viertelstunde, das funktioniert nicht, weil du an der Kasse auf jeden Fall immer 20 Minuten stehst, weil die das halt wirklich da alles ganz in Ruhe machen. Dann die Kassiererin halt noch kurz ein Pläuschen. Oder die Leute vor einem, die stehen, die, weiß ich nicht, die haben dann gerade noch eine Melone vergessen und dann biegen die halt nochmal um, sowas. Und das ist schon ungewohnt erstmal und dann eigentlich auch so ein bisschen bewundernswert, dass die Leute dann aber auch keinen Muck sagen oder sich beschweren. Also wenn ich jetzt hier in Aldi gehe dann die Leute merken, dass irgendeine Kasse nicht besetzt ist und die Leute müssen 10 Minuten warten, dann würde ich ja direkt beschwert und Verkäufer werden oder die Arbeiter werden angesprochen, dass da mal eine zweite oder dritte Kasse geöffnet wird. Sowas gibt's da nicht. Also die Leute stehen dann da und lassen sich Zeit, sind viel geduldiger und ja, das war so.
Musstest du dich erstmal dran gewöhnen?
Muss ich, ja. Irgendwann nervt es auch tatsächlich ein bisschen.
Dana, hattest du auch sowas?
Ja, das würde ich eigentlich so genauso unterschreiben. Also erstmal in der Uni, man ist es ja irgendwie, weil man ist natürlich am Anfang so ein bisschen verunsichert und will, dass das alles irgendwie klappt. Und dann wartet man irgendwie ewig auf einen Ansprechpartner oder auf irgendwelche Mails, weil die lassen sich einfach, also man sagt ja auch immer, ne, die Uhren in Spanien, die gehen ein bisschen langsamer. Da gewöhnt man sich dann irgendwann dran und dann stresst man sich auch nicht mehr so. Ja genau, und das im Supermarkt, das stimmt tatsächlich. Also die packen zum Teil auch für die Leute jede Ware einzeln in die Tüte und das interessiert keinen.
Oder auch in der Uni war es auch so, dass wenn eine Vorlesung für 11 Uhr angesetzt war, dass die eigentlich nie vor Viertelnacht begonnen hat. Ja. Also das war halt immer...
Das akademische Viertelstündchen
kommt eigentlich von hier auch. Das geht da eigentlich. Also
bei mir war es zumindest so, also das ist halt wirklich immer, dass sich auch gerne verschoben hat. Aber man gewöhnt sich dran, man passt sich da auch ein bisschen an.
Wie war das mit Verabredungen? Kamen die Leute dann auch immer eine halbe Stunde später und ihr standet da schon und schachtet mit den
Also das war schon immer, ich war die einzige Deutsche dann in der Klasse. Das ist ja schon so
deutsche Pünktlichkeit.
So eine Klassenstruktur in der
Uni.
Ich
dachte mal, die gibt's gar nicht mehr.
Doch, und ich bin eigentlich immer unpünktlich, ne? Also ich bin eigentlich wirklich nie pünktlich. Und dann, klar, wenn du da irgendwie so die Einzige bist, die noch nicht wirklich jemanden kennt, dann... Ja, war ich halt immer die Erste und dann immer so, ja klar, du bist ja auch aus Deutschland.
Ja, ich habe mich halt tatsächlich irgendwann ein bisschen angepasst. Ja. Und also ich bin jetzt auch nicht der Pünktlichste, aber irgendwann hat sich das bei mir auch schon mal gerne ein bisschen verzögert.
Man stresst sich halt nicht, wenn man weiß, ja, die kommen auch zu spät. So.
Ja, genau.
Sinn und Zweck eines solchen Auslandsstudiums ist natürlich, an einer Uni in einem anderen Land, im Fall von Erasmus in einem anderen europäischen Land zu studieren, Einblicke in andere Studien- und Lehrsysteme zu bekommen. Wie das bei euch gelaufen ist, außer diesen Pünktlichkeitsproblem, das Studieren, das sagen wir gleich und zwar gleich nach den Nachrichten. Hier ist das Domradio mit der Sendung Sternzeit. Im Jahr 1987, da hat die Europäische Union, die damals übrigens noch Europäische Gemeinschaft hieß, das Studienaustauschprogramm Erasmus auf den Weg gebracht. Seitdem haben Millionen von Studenten Auslandssemester an Unis in anderen Mitgliedstaaten absolviert. Und Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen, die haben das im vergangenen Wintersemester auch getan. Dana, du warst als Erasmus-Studentin an der Universidad de Complutense in Madrid und hast da auf Spanisch studiert. Hast du da nicht nur Spanisch verstanden?
Ja, am Anfang schon. Weil man natürlich, also die reden natürlich sehr schnell und man muss einfach erst wieder so ein Gefühl für die Sprache entwickeln und da so ein bisschen wieder reinkommen. Zum Glück war es aber so, dass die Seminare, obwohl es Seminare sind, immer sehr vorlesungsmäßig ablaufen. Und deswegen konnte ich mich da eigentlich immer ganz gut einfach nur hinsetzen und zuhören. Also man muss sich schon darauf konzentrieren und kann nicht mal eben mit den Gedanken irgendwie abschweifen, weil dann ist man wieder komplett raus. Aber grundsätzlich habe ich dann am Ende auf jeden Fall alles verstanden. Also das hat schon ganz gut funktioniert, ja.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Seminare, die waren im Grunde alle so vorlesungsartig, also mehr so frontal ausgerichtet, anders als hier bei uns?
Ja, also das System ist komplett anders. Also erstmal ist es nicht so, dass man irgendwie die Möglichkeit hätte, sich Seminare oder Schwerpunkte auszusuchen, sondern es ist eigentlich eher, also dieser ganze Master, also ich habe quasi im ersten Jahr jetzt angefangen oder im ersten Semester von dem Master, der dann gerade angefangen hat. Und das ist eigentlich eine Klassenstruktur, ne? Also diese vier Semester, die in dem Master machen, durchlaufen die halt alle mit denselben Leuten. Also wie an der FH zum Beispiel hier, wie in der Klasse. Und die können sich ja auch die Seminare nicht selber aussuchen. Also hier kann ich ja, also wenn eine Freundin von mir das Gleiche studiert, dann kann die am Ende komplett an andere Seminare belegt haben als ich, ne? Dass man schon irgendwie hier eher nach Interessen und Schwerpunkten geht und dass man, also das können die in Spanien gar nicht. Also die haben eigentlich gar keine Auswahlmöglichkeiten.
Was würdest du sagen? Ist das gut oder eher schlecht?
Also ich finde es besser hier. Mhm. Weil du auch zum Teil, also wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann kann ich sagen, dass ich mir irgendwie den Stundenplan zumindest so lege, dass ich irgendwie noch ein, zwei Tage in der Woche arbeiten gehen kann. Das ist bei denen gar nicht möglich, ne? Weil erstmal haben die länger, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ich glaube, die haben 3 Zeitstunden immer die Seminare und dann haben die halt jeden Tag Uni. Das heißt, und wenn du dann irgendwie 2 Seminare pro Tag hast, dann sind das ja schon dann 6 Zeitstunden. Dann, also die schaffen es gar nicht mehr, nebenbei irgendwie arbeiten zu gehen oder sich das irgendwie frei einzuteilen. Und das finde ich hier schon, also ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen.
Ist auf jeden Fall flexibler.
Ja.
Und das finden viele gut. Konstantin, du warst in Lissabon und hast eigentlich ja Erfahrung von der TU Dortmund mitgebracht. Wie war das jetzt bei dir?
Bei mir war es, muss ich sagen, also ich habe, meine Veranstaltung war in Lissabon komplett auf Englisch. Deswegen kam ich da mit der Sprache, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Das Sprachniveau war auch, also ich habe 3 Veranstaltungen besucht. Bei 2 Veranstaltungen war das, sprachen die Profs eigentlich echt ganz gutes Englisch. Die 3. Veranstaltung war komplett allerdings dann doch auf Portugiesisch. Das war so ein kleines Missverständnis. Prüfung und Skripte und so waren aber alle auf Englisch. Von daher hat das funktioniert, sodass ich dann halt nur die Übung besucht habe. An sich, so das Lehrsystem ist schon anders als in Deutschland oder in Dortmund. Weil das eher, also so unterm Semester hat man eigentlich mehr zu tun, würde ich sagen, weil du mehr Projekte ausarbeiten musst, du musst Vorträge halten und hast nicht nur eine große Klausur am Ende des Semesters, so wie es jetzt oder so wie es in der Regel in Deutschland an den Unis ist. Was ich eigentlich, also das System in Portugal, würde ich sagen, ist eigentlich nachhaltiger und besser. Also ist mir zumindest so gefallen, weil hier in Deutschland lerne ich dann immer so oft auf den letzten Drücker, dann die letzten 1-2 Wochen dann Vollgas und alles, was geht, rein. Und aber es ist halt auch super schnell dann wieder verloren, das Wissen. Und da, wenn du halt ständig über das Semester eigentlich immer kontinuierlich auch im Thema bist oder halt auch Schwerpunkte setzt, wenn du dich halt, wenn du ein Projekt ausarbeitest, wenn du eine Hausarbeit schreibst oder einen Vortrag hältst, nimmst du, glaube ich, mehr Wissen mit und behältst das auch viel besser, als wenn du halt einfach nur auf eine Prüfung auslernst und das dann an einem Tag abrufst und dann war es das.
Ich meine, Vortrag halten auf Englisch ist ja jetzt auch nicht so das Allerselbstverständlichste der Welt. Bist du damit klargekommen?
Ja, ich habe, meine ich, 5 Vorträge gehalten jetzt in dem halben Jahr. Klar, am Anfang ist das schon etwas ungewohnt, aber man, also es wird auch besser, also man stellt sich da ein bisschen drauf ein, auch mit dem Vokabular und bereitet sich eigentlich auch so vor, dass das immer ganz gut funktioniert. Also nachher hat das, glaube ich, echt ganz gut funktioniert, ja.
Ich höre bei dir jetzt aber was ganz anderes raus als bei der Dana, nämlich es klingt bei dir eher so, als würden in Portugal die Studenten mehr mit einbezogen und es wäre eben gerade nicht so ein Frontal-Ding. Ist
auf jeden
richtig?
Fall, ja. Mhm. Also in Portugal war es, die Veranstaltungen waren viel interaktiver, das war mehr so ein Dialog zwischen Studenten und Professoren. War gut, auf jeden Fall. Und in Deutschland ist es ja eigentlich eher so, dass die Professoren vorne ihren Vortrag halten oder die Vorlesung halten und die Studenten weniger mit einbezogen werden. Mhm. Und da wirst du als Student in den Vorlesungen auch ein bisschen mehr gefordert in Portugal.
Also eigentlich fast das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast.
Genau, ne? Also war es überhaupt nicht so schulisch in Lissabon. Mhm.
Das ist ja auch interessant, dass man einfach mal die Unterschiede sieht. Ja. Das ist wirklich in jedem EU-Land, auch wenn die Abschlüsse eigentlich synchronisiert sind, doch ganz anders läuft. Wie war das denn? Ihr musstet ja, damit ihr das Erasmus-Geld, man kriegt ja ein bisschen Geld, bekommt, Credit Points sammeln. Habt ihr das geschafft? Habt ihr die zusammengekriegt?
Ja.
Also ich habe, das ist halt, das variiert von den Universitäten, wie viel Credit Points man dann im Endeffekt mindestens belegen muss, um diesen Zuschuss zu bekommen. Und in Dortmund war es zum Beispiel so, man muss mindestens 15 Credit Points belegen in dem Auslandssemester, um diesen Mobilitätszuschuss zu kriegen. Das variiert auch je nach Land. In Portugal waren es 200 € im Monat, die man dann dazu bekommen hat. Genau, und ich musste mindestens 15 Credit Points belegen. Und ich habe 18 belegt, also 3 Kurse, so das Minimum, weil ich auch ein bisschen Zeit für andere Dinge gebraucht habe.
Man will ja auch Land und Leute studieren.
Richtig, korrekt.
Richtig. Wie war es bei dir, Dana?
Ja, ich hatte jetzt gerade noch Glück, weil das ist jetzt die jetzt im Sommersemester gehen, das ist jetzt wieder angehoben worden. Also ich war quasi die Letzte, die sich noch glücklich schätzen kann. Ich musste nur 10 machen. Und die Kurse geben da 6. Ich habe dann jetzt 3 Kurse gemacht und noch so einen Spanischkurs. Also ich bin jetzt auch deutlich drüber, was mir aber wirklich viel gebracht hat, weil mir das alles ohne Probleme hier angerechnet werden konnte.
Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen, heute unsere Gäste in der Sternzeit. Sie erzählen uns von ihren Erfahrungen als Erasmus-Studenten in Madrid und Lissabon und wie leicht oder schwer es war, Leute kennenzulernen. Darum geht es uns gleich als Nächstes. Land und Leute kennenlernen und nicht nur die Uni im Austauschland, das wollen Erasmus-Studenten natürlich auch, wenn sie sich für ein oder vielleicht auch 2 Semester aufmachen und in einem anderen EU-Land studieren. Wie das bei Ihnen war mit dem Kontakteknüpfen, das erzählen uns jetzt Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen, die ja in Madrid und Lissabon waren, das haben wir schon gehört. Fangen wir jetzt dieses Mal mit dir an, Konstantin. Mhm. Wie leicht war denn das, in Lissabon als Erasmus-Student mit anderen ins Gespräch zu kommen?
Also es war extrem leicht, muss ich sagen. Vor allem, weil in Lissabon hätte ich nicht angenommen, dass oder nicht vermutet, dass das so auf Erasmus-Studenten ausgelegt ist. Die ganze Organisation, das ganze Freizeitangebot ist da so groß für Austauschstudenten oder Erasmus-Studenten. Und dabei kommt man halt super schnell mit anderen Erasmus-Studenten in Kontakt. Dann auch Veranstaltungen, sei es irgendwelche Partys oder Konzerte, lernt man auch unheimlich viele Leute kennen. Und dann auch über die Uni mit Sicherheit auch, weil da auch total viele, also ich glaube bei uns in meinem Studiengang, wir waren so knapp 20 Erasmus-Studenten. Und von daher hat man da ja auch irgendwie die gleichen Interessen und lernt sich ziemlich schnell kennen. Und die Leute wollen ja auch alle andere Erasmus-Studenten kennenlernen, von daher ist das eigentlich relativ easy, irgendwie da den Kontakt zu finden und Kontakte zu knüpfen, ja.
Kannst du das aus Madrid so bestätigen, Dana?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte den Plan, dass ich ein halbes Jahr lang kein Deutsch rede und nichts mit Deutschen zu tun haben möchte. Das hat sich ungefähr nach 2 Tagen als völlig unrealistisch herausgestellt. Weil, also klar, die ganzen Spanier, mit denen ich studiert habe, also ich war eine von 3 Erasmus-Studenten in der Klasse. Die anderen beiden kamen aus Frankreich. Und klar, die haben da so viele Erasmus-Studenten, das heißt, die sind nicht zwingend hundertprozentig interessiert an einem, weil die genau wissen, nach einem halben Jahr ist man wieder weg. Also ich habe mich mit denen verstanden und ich habe auch ab und zu mal was mit denen gemacht, aber das war jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt auch langfristig, also mit einer habe ich jetzt noch Kontakt oder mit 2, aber jetzt nicht, dass das irgendwie auch in dem halben Jahr, in dem ich da war, dass das irgendwie jetzt für mehr da gewesen wäre. Da hat man dann doch eher mit den anderen Erasmus-Studenten was zu tun, weil die, wie gesagt, auch darauf angewiesen sind, Leute kennenzulernen und weil die natürlich auch von vornherein irgendwie vermitteln, hallo, sprech mich an oder du wirst angesprochen. Und genau, wie Konstantin schon gesagt hat, also es gibt so viele Veranstaltungen, also gerade auch in den ersten Wochen, wo du einfach so viele Leute kennenlernst und natürlich auch Deutsche. Und also das ist aber auch ganz gut, weil du dann, also man lernt dann nicht nur Spanier kennen, sondern auch natürlich Leute aus allen Ländern Europas, aber auch aus, also nicht aus Europa, weil es natürlich auch internationale Programme gibt. Und dann kann man halt auch gleichzeitig irgendwie noch so ein bisschen sein Englisch verbessern.
Also zum Beispiel ein kleines Beispiel, bei mir war es so am Anfang, dass, also in Lissabon war es wirklich so, dass alles über Facebook lief. Also man hat sich komplett über Facebook vernetzt und auch man hat auch fast nur über Facebook kommuniziert mit den Leuten. Und so in den ersten, im ersten Monat, weiß ich nicht, habe ich, glaube 100 neue Facebook-Freunde kennengelernt. Oha. Oder so. Ja, das, so, aber das ist einfach nur, das zeigt halt einfach nur, wie viel oder wie schnell man da die oder neue Leute kennenlernt auf jeden Fall. Ja.
Also ich fasse mal zusammen, die Erasmus-Studenten haben alle so die gleiche Pole-Position und die gleichen Interessen, die gleichen Schwierigkeiten und kommen deshalb eigentlich automatisch miteinander in Kontakt. Du hast es schon angedeutet, Dana, also mit Spaniern oder dann Portugiesen, also mit Einheimischen in Anführungsstrichen, richtig in Kontakt zu kommen, ist schon deutlich schwerer.
Ja, also weil man, also die gehen natürlich auch nicht auf diese ganzen, also man muss sich ja vorstellen, man kommt da hin und man weiß ja erstmal gar nicht, was so los ist und dann wird man natürlich von denen auch irgendwie abgeholt oder halt aktiv irgendwie angesprochen, ne, von diesen ganzen, also in Madrid gab es jetzt nicht nur Erasmus, sondern auch andere Studentenprogramme, die eben auf Austauschstudierende ausgerichtet waren und natürlich geht man da hin, weil das das Erste ist, was man irgendwie sieht, hört, also man ist das quasi überall präsent und dann geht man da hin und dann trifft man natürlich irgendwie Gleichgesinnte, die auch, muss man ja auch sagen, das Ganze, also die Spanier, die studieren, das ist das ganz normale Leben für die. Die sind nicht dreimal in der Woche unterwegs. Also man hat einfach mit den anderen Erasmus-Studierenden viel mehr Anknüpfungspunkte, ne?
Wart ihr darüber, also wart ihr damit zufrieden, dass ihr eben einfach dann Erasmus-Studenten aus allen möglichen Ländern kennengelernt? Oder habt ihr schon gedacht, ach, aber irgendwie würde ich jetzt hier gerne so ein bisschen mich mehr integrieren in das ganz normale spanische oder portugiesische Leben?
Also ich war total zufrieden, muss ich sagen, mit dem, was ich da vorgefunden habe und die Leute, die ich da kennengelernt habe und also von daher, für mich war das kein Problem, dass ich da jetzt nicht groß mit anderen Portugiesen in Kontakt gekommen bin. Also.
Ja, du wolltest aber auch kein Portugiesisch lernen.
Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Ja, richtig, klar.
Also ich habe mich schon manchmal, also wir sind dann am Ende, also irgendwann nach so ein paar oder nach zwei Monaten oder so, resümiert man ja so ein bisschen und dann habe ich auch mit meiner Mitbewohnerin da gesessen und gesagt, weil klar, die Dänen, die reden nochmal um einiges besser Englisch als wir. Also ich habe schon so davon profitiert, dass ich gerade auch mit ihr so viel zu tun hatte und mit den anderen Studierenden, aber sie meinte auch, also Englisch kann ich halt, das heißt eigentlich bin ich hier hingekommen, um irgendwie Spanisch zu lernen und klar lernt man das ein bisschen in der Uni, aber wir haben uns schon eigentlich gewünscht, dass man noch mehr Kontakt mit den spanischen oder mit spanischen Leuten hat und dann sind wir ja irgendwann regelmäßig zu diesen ganzen, wie nennst du das nochmal, zu diesen ganzen Austausch, wie nennt man das denn nochmal, Tandem?
Intercambio, ne?
Also dass man immer zu irgendwelchen Kneipenabenden, wo dann irgendwie auch Spanier natürlich aktiv hingehen, um irgendwie Deutsch oder Englisch zu lernen, aber du dann natürlich genauso irgendwie mal mit denen dann auch Spanisch reden kannst. Also man muss schon was dafür tun letztendlich dann auch.
Hattet ihr denn den Eindruck jetzt auch so, die Erasmus-Studenten untereinander jetzt unterschiedlicher Nationalitäten, dass da Interesse ist an dem, was ihr so in Deutschland macht, wie ihr lebt? Also sind da viele Fragen gestellt worden?
Ja, also man hat schon immer so ein paar Klassiker rausgehauen und so ein paar, ja, so Sachen oder Vorurteile oder so besprochen.
Zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ja klar, also diese deutsche Pünktlichkeit, ne?
Ihr habt ja selber gerade gesagt, es ist wirklich so.
Das haben wir uns jetzt aber abgewöhnt. Ja, also klar, ich habe irgendwie so einen Italiener kennengelernt und dann fragt man natürlich, und isst die wirklich immer nur Pizza? Und also Pizza, irgendwie Pasta. Schon so ein klar, so ein paar Vorurteile, die man da. Ja, man tauscht sich schon aus, klar. Also auch
ja,
über
das, also das Interesse,
wie man
ist
Weihnachten
auch da
feiert von, ja, oder ja. Silvester, weil wir natürlich auch jetzt zu der Zeit da waren. Ja.
Definitiv, ja. Oder Essensgewohnheiten in anderen Ländern. Also das Interesse ist auch schon da. Also man wird schon gefragt, wie das hier so zugange ist. Ja.
Und was man auch gemerkt hat, dass Deutschland irgendwie ganz hoch im Kurs steht, ne? Also auch die ganzen Spanier, die waren immer total begeistert und es gab so viele, die jetzt auch anfangen, also jeder, den ich da getroffen habe, der hat mindestens einmal versucht, irgendwie Deutsch zu lernen. Mhm. Und dass die wirklich, also viele wollen irgendwie hier hinkommen und hier arbeiten, weil die das irgendwie so ganz groß sehen irgendwie.
Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen erzählen heute in der Sternzeit von ihrer Zeit als Erasmus-Studenten in Madrid und Lissabon. Und bevor wir auf den etwas anderen Alltag im jeweils anderen Land zu sprechen kommen, hören wir gleich zur vollen Stunde das Wort, das sie uns mitgebracht haben. Und vorher hören wir den zweiten Musikwunsch der beiden. Ich sag mal den Titel und ihr sagt vielleicht, was das genau ist. Soleil.
Von der Gruppe Airi Uivolti. Das ist so eine französisch singende Ska-Band. Soll ich auch begründen, warum ich das ausgewählt habe?
Ja, bitte.
Ja? ja, weil ich mit dem Lied eigentlich Sommer, Strand und Lissabon verbinde.
Sommer, Urlaub, Strand und Lissabon.
Erasmus.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
So viel ist sicher, Reisen tut immer gut.
Sternzeit.
Genau, weiter die Sternzeit, weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Regenthal, weiter mit Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann zu Gast. Und das Wort, das wir gerade gehört haben, das haben die beiden ausgesucht. Dana, was war das für ein Text?
Genau, das war ein Zitat von Voltaire, also so viel ist sicher, Reisen tut immer gut. Und ja, das kann man eigentlich auch als Abschluss von unserem Erasmus-Auslandssemester auf jeden Fall sagen, dass es immer eine gute Erfahrung ist und auch immer Spaß macht, andere Länder zu bereisen und da irgendwie auch sich aufzuhalten und zu leben.
Dana und Konstantin, die bleiben noch ein bisschen bei uns hier in der Sternzeit und gleich, da sprechen wir darüber, wie es sich eigentlich im Alltag so lebt, als Erasmus-Student in Madrid oder Lissabon. Bis gleich. Domradio Sternzeit. Machen Spanier wirklich von 13 bis 17 Uhr Siesta, tanzen ständig Flamenco und lieben Stierkampf? Essen Portugiesen den ganzen Tag Sardinen und hören den ganzen Tag tieftraurige Fado-Musik? Wer wissen will, was wirklich dran ist an Klischees über europäische Nationen, der verbringt am besten mal längere Zeit am Stück im jeweiligen Land. Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen, die haben das gemacht. Sie waren als Erasmus-Studenten ein halbes Jahr in Madrid bzw. in Lissabon. Dana, das Leben in Madrid, findest du, dass es komplett anders ist als in Köln?
Nee. Also, weil du merkst schon, dass es Europa ist und dass die von vornherein eigentlich so strukturiert sind wie wir. Also es ist nicht, wie wenn du jetzt irgendwie nach Asien fährst, dass du erstmal den totalen Kulturschock bekommst und dich irgendwie überhaupt nicht zurechtfindest, sondern du weißt schon, wie es läuft und also du findest dich schon ganz gut zurecht. Klar gibt es immer Sachen, die anders sind, also was wir eben schon gesagt haben, ne, dass sie dann am Supermarkt den Leuten alle Sachen in die Tragetasche packen und du stehst da und willst einfach nur irgendwie eine Sache kaufen und musst dann mal locker eine halbe Stunde an der Kasse einplanen und keiner beschwert sich. Das ist schon klar manchmal anders. Es sind so viele Kleinigkeiten, ne, dass man sich in einer Bar oder in einem Restaurant nicht einfach an den Tisch sitzt, sondern immer wartet, bis man irgendwie einen Platz zugewiesen bekommt oder mit dem Trinkgeld, das machen die ja auch ganz anders. Also es gibt klar, aber es ist jetzt nichts, wo man sich nicht zurechtfinden könnte und das hat man auch so. Verhaltensweisen hat man dann relativ schnell drin und man passt sich dann auch an.
Hast du noch ein Beispiel für, wo Spanier irgendwie im Alltag anders reagieren als Deutsche oder sich anders verhalten?
Also die sind immer, egal in welcher Situation, sind die eigentlich immer relaxed und auch immer freundlich. Also man kann eigentlich immer irgendwen fragen, wenn man nicht weiter weiß oder und die reagieren auch nicht so gestresst. Also zum Beispiel, wenn man in der Bahn steht und die Bahn ist voll, dann hört man ja hier immer so und irgendwie, ja, lass doch erstmal die Leute rein. Achso, nee, die beste Situation ist eigentlich, dass die Spanier Rolltreppe fahren können, weil rechts stehen, links gehen und das kriegt hier irgendwie niemand hin. Also, ja.
Gibt es was, was dir ganz besonders gut gefallen hat am spanischen
Alltag?
Ja, das
mit der Rolltreppe.
Okay. Interessant, ich dachte mal, das wäre typisch Englisch, aber anscheinend ist es
also
auch typisch Spanisch.
Also ja, das klappt da hervorragend und das Metrosystem ist natürlich auch super. Also man kann da jederzeit irgendwie von A nach B, man muss nicht lange warten. Ja, und an sich sonst natürlich die ganze Kultur und die ganze Lebensweise. Also, ja.
Wie war es bei dir, Konstantin? Was ist dir so als erstes mit am portugiesischen Alltag aufgefallen, außer diese Geschichte, mit dem man muss immer ein bisschen Geduld mitbringen?
Ja, ja. Also ich glaube, der Tag beginnt da tendenziell auch einfach später. Also wenn ich ausnahmsweise morgens mal Uni hatte, dann waren die Straßen ziemlich leer. Also das, ne, also ich glaube, so der Alltag beginnt da eher so zwischen 9 und 10 Uhr. Wenn du dich in Köln hier bewegst am Neumarkt, dann sind die Straßen ja ab 7 Uhr ziemlich voll und die U-Bahn, so das. Ansonsten im Alltag hätte ich noch gesagt, dass die Leute in Portugal oder gerade in Lissabon, was ich so erlebt habe, sich einfach mehr Zeit nehmen. Ein niederländischer Kommilitone hat mir mal gesagt, dass man so das Gefühl hatte, dass die Deutschen oder jetzt zum Beispiel auch Niederländer eigentlich so das ganze Jahr über dafür arbeiten, dass sie oder das ganze Jahr arbeiten für 2 Wochen Urlaub. Und in Portugal hat man so das Gefühl, dass sie eigentlich jeden Tag mehr leben und sich mehr die Zeit nehmen, nachmittags einen Kaffee zu trinken. Es wird ziemlich, also die Leute treffen sich dann nachmittags in der Bar, trinken einfach nur einen kleinen Espresso. Auch es wird mehr ausgegangen, die Leute gehen mehr essen auswärts. Auch durch alle Altersstrukturen, also von jung bis alt, sieht man auch oft Großfamilien, die da gemeinsam ausgehen, was man jetzt hier auch nicht so zwingend oft sieht. Das ist mir noch so aufgefallen. Also, dass sie eigentlich jeden Tag mehr mitnehmen als die Deutschen vielleicht, ja.
Dana nickt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Leben spielt halt viel mehr draußen. Also es, ja, findet viel mehr draußen statt. Man geht irgendwie viel mehr aus und man hat auch ganz oft irgendwelche, ja, Omas, sage ich jetzt mal, die dann da trotzdem irgendwie mittags in der Sonne sitzen und sich da irgendwie ihr Gläschen Rotwein oder selbst irgendwie ein Gin Tonic oder so mal gönnen. Und das sieht man hier eher selten, ne? Also die gehen viel mehr aus, und was du auch gesagt hast, ne? Also da sitzt die Großmutter am Tisch und der Enkel, und obwohl irgendwie das Restaurant oder die Bar brechend voll ist, hat man gar nicht das Gefühl, dass so die älteren Leute das irgendwie stört, ne? Die machen einfach mit und ja, eigentlich total angenehm. Ja.
Also die älteren Leute sind integrierter,
ja,
in den Alltag.
Viel. Also man sieht es auch viel häufiger, dass irgendwie die Mütter mit ihren Müttern dann wieder einkaufen gehen und so. Also dass da eine viel größere, ja, die helfen sich einfach, glaube ich, viel mehr gegenseitig und die Familienstruktur ist da einfach eine ganz andere.
Das klingt ja jetzt erstmal, als hättet ihr das gut gefunden, ne?
Definitiv, ja.
Klingt so ein bisschen Carpe Diem-mäßig, ne? Also nutze den Tag,
ja,
und mach was
draus.
Denk nicht dran, ich fahre in 3 Monaten in einen fetten Sommerurlaub und das war's dann.
Ja, genau. Mhm.
Habt ihr bewusst versucht, so typische Sachen auch mal auszuprobieren, mitzukriegen, euch sozusagen dann ein bisschen in diesen etwas anderen Alltag auch zu integrieren?
Ja, ich glaube, als Student ist es einfacher, ne? Weil man natürlich dann auch mal Mittagszeit hat und dann auch einen Kaffee trinken geht. Ich glaube, dass man schon so ein bisschen das mitgenommen hat, ne? Dass man vielleicht sich nicht, oder dass man auch weiß, letztendlich klappt ja auch alles. Also, dass man sich vielleicht mal nicht stresst, wenn man irgendwie mal eine E-Mail nicht sofort eine Antwort drauf bekommt oder so.
Ja, also ich glaube schon, dass man sich da auch ein bisschen angepasst hat. Ich habe auch zum Beispiel eigentlich immer versucht, möglichst in so traditionellen Restaurants auswärts zu essen, wo wirklich möglichst viele Portugiesen sich auch aufhalten. Ansonsten auch viel Kaffee getrunken, habe ich gesagt. Ja. Viel Zeit genommen, um Kaffee zu trinken. Und ja, das waren so die Punkte, glaube ich, wo man schon so sich auch ein bisschen anpasst, ja.
Also das habt ihr da vor Ort versucht. Habt ihr denn, würdet ihr das so sagen, von dieser anderen Lebensart auch was mitgebracht, jetzt in euer neues, altes Leben in Deutschland?
Ja, also ich glaube schon, dass man so vielleicht auch, oder das, also ich will eigentlich schon auch jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr genießen, auch mir die Zeit nehmen, als Student ja immer noch viel besser machbar als jetzt Berufstätiger, und jetzt so das letzte Jahr, wo ich das mir noch bevorsteht, wo ich noch studiere, dass ich da auch noch möglichst viel Zeit auch mitnehmen will und das noch ein bisschen das Studentenleben auch noch genießen möchte, das schon, ja.
Das sagt Konstantin Winterschladen. Zusammen mit seiner Freundin Dana Bergmann ist er zu Gast in der Sternzeit. Die beiden sind ein Paar, wohnen in Köln jetzt auch zusammen. Als Erasmus-Studenten, da waren sie aber in verschiedenen Städten Europas. Und wie das geklappt hat mit dieser, nennen wir es jetzt mal, Erasmus-Fernbeziehung, dazu gleich mehr. Während sie in Madrid Kunstgeschichte büffelt, studiert er in Lissabon Logistik. So war das im vergangenen Wintersemester bei Dana Bergmann und Konstantin Winterschladen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso seid ihr eigentlich nicht beide zusammen in eine Stadt zum Erasmus machen gegangen?
Kam ehrlich gesagt nicht so richtig in Frage, weil ich glaube, dass man, wenn man allein unterwegs ist, sich doch besser integrieren kann. Außerdem wollte ich die Erfahrung auch alleine machen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber das war auch eigentlich direkt klar, dass wir es nicht zusammen machen, ja. Weil das macht irgendwie, da kann man auch zusammen in Urlaub fahren. Mhm. Also, ja.
Ihr wolltet. Ich glaube, ist man zu sehr auf die andere Person dann fixiert und kann nicht so richtig an dem Erasmus-Alltag teilnehmen, glaube ich.
Als es dann soweit war, war es dann trotzdem ein bisschen schwer, so eine räumliche Trennung jetzt einzugehen?
Ja, zumindest weiß man am Anfang, dass es jetzt 6 Monate so sein wird, dass man sich nicht mal eben sehen kann. Und man weiß ja halt auch nicht, was passiert. Aber dann hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es total gut klappt.
Er hat sich dann auch nach und nach ein bisschen eingespielt. Also wir haben uns oder versucht, so in 6 Wochen, im 6-Wochen-Rhythmus zu sehen. Das hat auch soweit es geht funktioniert. Die Distanz ist ja nicht so mega weit. Und konnten dann auch relativ günstig immer fliegen von Madrid nach Lissabon und umgekehrt. Und das hat ganz gut funktioniert, ja.
Ja. Würdet ihr jetzt so im Rückblick sagen, dass ihr euch vielleicht weniger in die jeweilige Erasmus-Szene vor Ort eingefügt habt, weil ihr euch ja gegenseitig hattet, also weil ihr auch sowieso wusstet, ach, dann fahre ich wieder nach Lissabon, dann fahre ich wieder nach Madrid, dann kommt der Konstantin, dann kommt die Dana?
Nö.
Nee, auf gar keinen Fall, würde ich nicht sagen. Nee. Also ich glaube nicht, dass das jemanden einschränkt.
Nee, und jeder, also auch wenn man jetzt nicht in einer Beziehung ist, hat man ja irgendwie mal Freunde, die kommen oder mal Familie, also es geht ja jedem so. Ja. Von daher.
Nicht. Würdet ihr denn vielleicht im Gegenteil sagen, das war ja toll, weil wir haben durch den jeweils anderen auch noch jeweils eine andere Stadt kennengelernt?
Ja, definitiv. Also, weil so oft wäre ich jetzt auch sonst nicht nach Lissabon gefahren. Also, wenn man sich irgendwie Lissabon vielleicht einmal als Urlaubsziel vornimmt, dann fährt man da einmal hin. Aber ich war ja jetzt 3 oder 4 Mal sogar da, ne? Und dann, weil er dann natürlich auch, je länger er da war, sich besser auskennt, also oder auskannte. Und dann kriegt man natürlich auch von der anderen Stadt dann nochmal mehr mit.
Und war halt auch einfach interessant zu sehen oder so im direkten Vergleich.
Ja.
Zwei so, zwei Hauptstädte zu sehen von Lissabon und Spanien, von Portugal und von Spanien, war halt auch total interessant und vor allem, weil ich finde, dass die halt total unterschiedlich sind. Also Madrid halt wirklich eine Metropole und Lissabon, also so gerade so der Stadtkern, total überschaubar, total klein. Das ist ja schon fast eher dörflich. Ich glaube, zu der ganzen Region Lissabon gehören zwar knapp 3 Millionen Einwohner, aber wie gesagt, so die Innenstadt oder das Stadtzentrum, wo ich mich auch meistens bewegt habe, war total überschaubar und klein und Madrid einfach riesig und kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Hat mir beides total gut gefallen. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass Madrid sogar ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen abwechslungsreicher ist. Vielleicht hat es Lissabon.
Wir haben immer
Madrid
so Pro- und Kontralisten gemacht. Schwer
das sagen. Ist interessant, das können wir noch ein bisschen vertiefen. Also klar, das sind ja wirklich 2 sehr unterschiedliche Städte, allein geografisch.
Ja, ne? Ja, richtig. Und ich meine, klar, Lissabon liegt am Meer, das ist natürlich auch ein Vorteil, aber Madrid hat mir unheimlich gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ja.
Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen genauer über diese Unterschiede zwischen Madrid und Lissabon. Das tun wir gleich nach den Nachrichten. Sie hören Domradio, die Sendung Sternzeit. Madrid, die Metropole auf der kastilischen Hochebene und Lissabon, die Stadt am Meer, von der einst die portugiesischen Welteroberer in See gestochen sind. Sehr unterschiedliche Städte, keine Frage. Und unsere Studiogäste heute, Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann, die haben beide kennengelernt. Dana war nämlich ein halbes Jahr lang in Madrid und Konstantin in Lissabon und natürlich haben sich die beiden gegenseitig besucht. Dana, was würdest du sagen, was macht Madrid für dich aus?
Also die Stadt ist total großzügig und auch weitläufig. Es gibt noch total viele schöne alte Gebäude, ne? Also immer diese Klassiker, die man kennt mit den Balkonen. Und also die haben ja immer so einen Fenstervorsprung. Dann ist das natürlich alles irgendwie mit Blumen ausgestattet und die Fassaden sind dann irgendwie rosa oder so. Also es sieht natürlich, klar, wenn die Sonne scheint, sieht meistens alles immer schöner aus. Also die Architektur und so die ganze Stadtbebauung ist total schön. Dann gibt es natürlich viele Parks auch. Also neben dem Retiro gibt es auch noch weitere Parks und ganz viele natürlich Plätze mit ganz vielen Brunnen und so. Also ich würde sagen, so die ganze Aufmachung der Stadt, ne? Und dann aber natürlich auch das ganze Leben da, dass das alles immer so ein bisschen im Fluss ist und da irgendwie eigentlich immer was los ist.
Mhm. Hattest du einen Lieblingsplatz, mehrere Lieblingsplätze?
Also ich war eigentlich immer in Malassagna unterwegs. Das ist so ein Viertel, was so ähnlich ist wie hier das belgische Viertel in Köln. Und da gibt es auch ganz viele kleinere Plätze, dann auch mit ganz vielen unterschiedlichen Cafés, wo man eigentlich immer sehr schön in der Sonne sitzen kann und einen Kaffee trinken kann. Genau, das ist dann schon sehr angenehm.
Gab es was, was dir in der Stadt so gar nicht gefallen hat, was dir richtig auf die Nerven gefallen ist?
Kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen. Also klar haben wir natürlich, wenn wir irgendwie den direkten Vergleich gemacht haben, ne, und Conny dann irgendwie jeden Tag gesagt hat, ja, ich gehe jetzt ans Meer surfen, dann denkt man sich ja schon, ja okay, das Meer fehlt dann schon, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, weil es ganz viele andere Sachen zu bieten hat. Und wir waren natürlich im Winter da, wo man dann jetzt natürlich nicht so wie jetzt, weiß ich nicht, im August 30 Grad, dann braucht man ja irgendwie so das Meer und Wasser, um sich abzukühlen, aber das ist ja im Winter jetzt nicht der Fall. Also so richtig vermisst habe ich eigentlich nichts.
Klingt gut. Ja, und während Dana in Madrid war, warst du, Konstantin, in Lissabon.
Ja.
Ja, das Meer. War das das Beste an der Stadt? Was würdest du sagen?
Nicht das Beste. Also ich fand auch, dass die Stadt eigentlich ja, total viel Charme hat. Auch viele alte Gebäude, eigentlich noch zum Teil gut erhalten. Zum Teil sieht man aber auch, weil man ja auch schon mal hört, dass Lissabon relativ arm sein soll, kriegt man jetzt im Stadtkern nicht so direkt mit. Klar, man sieht auch, wobei man muss schon sagen, dass du selbst im Zentrum auch noch relativ viel Leerstand hast, also zum Beispiel verglichen jetzt mit Köln oder anderen großen Städten, wo ja Investoren sich um Immobilien prügeln und der Wohnungsmarkt ja momentan total überlaufen ist. Und da hat man wirklich im Zentrum riesige Komplexe, die einfach leer stehen, ganze Etagen, die leer stehen, weil da scheinbar einfach die Gelder fehlen, um die Häuser da zum Teil zu überholen. Also deswegen, mir hat die Stadt einfach total gut gefallen, so die ganze, auch die Struktur, weil das ja auch viel am Hang liegt, also das ist ja, man sagt ja auch die Stadt der sieben Hügel und das fand ich eigentlich auch immer sehr nett, dass das halt nicht so flach war, sondern dass das irgendwie sehr, auf mehreren Ebenen so verteilt war, sehr schön. Dann auch die ganzen Ausgehmöglichkeiten am Tejo, die ganze Flusspromenade war auch super, auch top zum Joggen und ziemlich abwechslungsreich. Also nicht nur das Meer, aber auch das Meer, ja.
Mhm. Ihr habt es gerade schon gesagt, ihr habt immer so den direkten Vergleich gehabt und dann immer so Plus- und Minuspunkte gesammelt für Lissabon, für Madrid. Wie ist denn das? Hättet ihr euch vorstellen können, da jetzt in der einen oder der anderen oder vielleicht auch in beiden Städten für immer oder länger hin umzusiedeln?
Ja, also wenn, dann glaube ich Madrid, oder? Weil wir die Sprache, also weil wir nicht so begeistert von der portugiesischen Sprache sind, ne? Weil ich das immer so ein bisschen...
Sie aber auch nicht beherrschen.
Ja. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Ja, das müsstest du vielleicht jetzt, ne? Nachdem du ein halbes Jahr da
Also
warst.
Ich kann es mir nicht vorstellen, auszuwandern, muss ich sagen. Also... Ja, wurde ich letztens auch schon mal gefragt. Naja, das hat jetzt auch nicht direkt was mit den Städten zu tun, aber auch einfach, weil ich sehr gerne in Köln lebe, weil ich da mein Umfeld habe, weil ich da meine Freunde und Familie habe. Deswegen so jetzt komplett auszuwandern, könnte ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Nee.
Und du?
So ein Zweitwohnsitz wäre vielleicht ganz nett. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, da nochmal hinzugehen und auch für länger. Also jetzt ist es nicht konkret geplant, aber wenn es sich ergeben würde, dann würde ich auf jeden Fall definitiv darüber nachdenken und das nicht von vornherein ausschließen.
Das sagt Dana Bergmann. Zusammen mit Konstantin ist sie hier zu Gast in der Sternzeit. Sie war eine Zeit lang Wahl-Madrilenia und Konstantin war Wahl-Lissabonner, sagt man so?
Ja, kann man.
Wahrscheinlich.
Kann man sagen.
Jetzt sind die beiden wieder glücklich vereint zusammen in Köln, denn das Erasmus-Semester, das ist vorbei. Und wir versuchen uns gleich noch an einem kleinen Fazit, gleich als nächstes hier in der Sternzeit. Erasmus von Rotterdam, das war ein großer europäischer Gelehrter der Renaissance. Sein Denken war so fortschrittlich und so grenzüberschreitend, dass die Europäische Gemeinschaft bzw. dann später die Europäische Union ihr Studentenaustauschprogramm nach ihm benannt hat. Seit 1987 gibt es das schon, das sogenannte Erasmus-Studentenprogramm. Und seit dem letzten Wintersemester gehören zu den Erasmus-Studenten auch Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann. Ihr habt während der vergangenen 6 Monate, ist schon ein bisschen länger her, ihr seid schon wieder eine Weile da. Jedenfalls habt ihr in dieser Zeit eine ganze Menge andere junge Europäer kennengelernt, haben wir schon gesagt. Hat das jetzt irgendwie euer Denken über Europa verändert?
Über Europa hat das mein Denken nicht verändert. Nee, nicht wirklich.
Nee, meins auch nicht. Man hat nur das Gefühl, dass man es vielleicht ein bisschen besser kennt und auch die unterschiedlichen Länder und ja, Sitten, wie man es immer so sagt, so ein bisschen besser kennt und sich irgendwie das alles ein bisschen besser vorstellen kann. So, ja.
Aber jetzt so das Denken jetzt allgemein, werde ich jetzt nicht gesagt, nee.
Ist ja tatsächlich im Moment so, dass immer Europa so kritisch gesehen wird. Mhm. Was ist übrig geblieben von dieser tollen Idee und wo geht's hin und so. Und ihr habt aber jetzt Europa als was völlig Selbstverständliches erlebt, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ja, und ich glaube, wir zweifeln da auch nicht dran, oder? Also es gehört ja irgendwie dazu und irgendwie wissen wir auch eher, glaube ich, die Vorteile zu schätzen, ne? Also dass man nicht ständig, also wenn man jetzt irgendwie das Beispiel nimmt, ne, dass ich dann ständig irgendwie von Madrid nach Lissabon gereist bin, dass ich da nicht ständig irgendwie noch mein Geld wechseln muss. Also es sind ja alles so Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind oder beziehungsweise natürlich hatten wir auch, also kann ich mich auch noch an die Peseten erinnern, aber das sind ja für mich erstmal alles nur Fortschritte und die es auch irgendwie leichter machen und auch irgendwie so ein bisschen, dass es nicht alles so getrennt voneinander ist, sondern dass man irgendwie sich eher zugehörig zueinander fühlt.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, mit diesem zugehörig zueinander fühlen. Ihr habt ja gesagt, ach, wir haben das jetzt gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen, aber irgendwie dann ja vielleicht doch. Also, dass man unter den Erasmus-Studenten irgendwie merkt, ach Mensch, aber wir sind alle Europäer. Ist jetzt vielleicht nicht so ein großes Thema, aber vielleicht unterschwellig doch, ich weiß es nicht.
Ich glaube, es ist eher selbstverständlich.
Ja, es wird eher selbstverständlich, glaube ich, angenommen.
Also wir haben zum Beispiel auch einen aus Brasilien kennengelernt, dann ist das natürlich eher so, ach krass, du kommst aus Brasilien, erzähl doch mal, das ist dann nochmal irgendwie weiter weg und dann will man vielleicht von demjenigen mehr wissen oder wie er es hier in Europa, dann sagt man vielleicht auch tatsächlich oft Europa und nicht irgendwie dann speziell das Land, dass das dann nochmal was anderes, aber wenn man jetzt irgendwie jemanden aus Dänemark oder so oder aus, weiß ich nicht, selbst irgendwie aus dem Osten eher, dann ist das trotzdem irgendwie noch Europa, ne?
Mhm. Also. Und dann gar nicht, also irgendwie normal.
Ja.
Das hatte ich vorher schon gefragt, also es gab ein Interesse am jeweils anderen Land, wenn man sich da so getroffen hat und nicht nur jetzt um Party und Spaß.
Nö, also wir haben uns ja jetzt auch da, oder beziehungsweise bestehen die Pläne, dass man sich auch gegenseitig besucht, ne? Also ich fahre jetzt nach Kopenhagen oder Anna kommt also aus Dänemark hier hin. Das ist ganz gut, dass man so auch so gewisse Kontakte, das ist natürlich auch dann einfacher innerhalb von Europa, so Kontakte zu halten und sich dann auch mal schneller und einfacher besuchen zu können. Aber man hat auf jeden Fall Interesse an dann doch den anderen Kulturen, die es ja trotzdem innerhalb von Europa gibt.
Jetzt seid ihr zurück, schon ein paar Monate. Das ist manchmal ganz gut, wenn man auch schon ein bisschen Distanz dazu kriegt, um nochmal ein Fazit zu ziehen. Glaubt ihr, dass euch diese Erfahrung irgendwie verändert hat?
Verändert? Schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist man ein bisschen toleranter geworden auch. Kann man schon so sagen.
Offener.
Minimal offener, aufgeschlossener vielleicht.
Und das ist, und also doch, weil wir ja auch oft, wenn man jetzt hier sitzt, zum Beispiel in Köln ist und man von irgendwelchen Touristen dann ja was gefragt wird, dann weiß man halt, wie es ist, wenn man selber in einer, also natürlich wusste man das auch vorher, aber man macht sich, wenn man da so lange Zeit ist, viel mehr bewusst, dass man hier vielleicht oft auch ein Ticken hilfsbereiter noch ist und ein Ticken freundlicher, weil man das da auch so gut und angenehm fand, ne?
Mhm. Ja, doch, ja.
Kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Was würdet ihr potenziellen anderen Studenten, also Studenten raten, die überlegen, sollen wir es machen oder nicht? Also Erasmus machen, ja oder nein?
Ja.
Definitiv, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also wenn die Chance besteht, sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen, glaube ich.
Ja.
Klingt zwar abgedroschen, aber so Horizonterweiterung und so, das ist dann tatsächlich so, glaube ich. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, und auch das Gefühl zu haben, dass man sich in einem anderen Land zu Hause und wohlfühlen kann und dass man sich da nicht fremd fühlt und ja, also einfach dass man mal, da leben kann auch einfach.
Einfach mal auch einen neuen Eindruck zu haben, auch vielleicht mal einen Vergleich zu haben, wie ist der Alltag in Deutschland, wie ist der Alltag in einem anderen Land, wie ist so eine ganze, ja, wie ist das Leben im Ausland oder auch auch zum Teil, wie gut man es in Deutschland hat.
Stimmt, das hat man sich auch oft überlegt irgendwie.
Erkennt man dann schon eher, wenn man auch mal wirklich mal über einen längeren Zeitraum mal in einer ausländischen Stadt gewohnt hat, glaube ich.
Das sagen Konstantin Winterschladen und Dana Bergmann. Die waren heute in unserer Sternzeit Erasmus-Erfahrung zu Gast. Da haben wir über ihre Zeit als Erasmus-Studentin in Madrid und Lissabon gesprochen. Ganz vielen Dank dafür. Ich sage jetzt auch Tschüss. Ich bin Hilde Regenter. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Euch beiden wünsche ich das auch.
Danke.